Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück beim Paper Jam Podcast, eurem internationalen Preislisten-Podcast. Heute mit einem Spezial zum internationalen Booker-Preis 2025. Und machen wir uns mal nichts vor. Wir sind die einzige Jury, die zählt. We listen and we do judge.
So sieht's aus.
Mit mir meine internationalen Literatur-Jetsetterinnen aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugeschaltet. Maike.
Salü.
Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Hannover, Annika.
Hallihallo.
Und aus Münster, Mr. International, Robin.
Moin, moin.
Das ist neu. Zählst du dich jetzt ja zu Norddeutschland, Robin? Das ist neu.
Ja, ja, man muss ja immer mal ein bisschen flexibel und variabel bleiben, um interessant zu sein.
Ja, das ist wahr. Mysteriös.
Ja, dann lass uns doch mal zum heutigen Inhalt kommen, und zwar zum International Booker Prize 2025. Ach, seid ihr genauso aufgeregt wie ich? Jedes Jahr wieder neu, jedes Jahr macht's wieder Spaß. Aber vielleicht erklären wir den Leuten erstmal, was ist überhaupt dieser International Booker Prize, über den wir hier reden und der den Titel dieser Folge bekleidet.
Ja, also ich finde ja immer, der International Booker, der ist dadurch besonders, nicht nur, weil er, wie der Titel schon verrät, sehr, sehr international ist, sondern weil wirklich die Mischung auch von den Büchern her sehr, sehr bunt ist. Das liegt zum einen daran, es werden ja hier Bücher nominiert, AutorInnen und ÜbersetzerInnen zugleich. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Hier werden also Bücher nominiert, die in den letzten 12 Monaten, also in der festgelegten Nominierungsphase, ins Englische übersetzt wurden und in Großbritannien oder Irland erschienen sind. Das heißt, wir haben es hier mit sehr vielen ursprünglich anderssprachigen Büchern zu tun, die vielleicht in ihrer Heimat schon vor einigen Jahren erschienen sind, wo also einfach nur in Anführungszeichen die englische Übersetzung hat auf sich warten lassen. Das führt dazu, dass wir hier auch immer mal wieder ganz, ja, exotische in Anführungszeichen Werke lesen, also kleine Literaturländer, die es dann hier auf diese Liste geschafft haben. Das ist zum einen natürlich sehr, sehr interessant für uns als internationalen Preislisten-Podcast. Und zum anderen, ich habe es eingangs schon kurz erwähnt, es werden hier nicht nur die AutorInnen nominiert und dann auch entsprechend ausgezeichnet mit einem Preisgeld bedacht, wenn sie denn gewinnen, sondern auch jeweils genau zu gleichen Anteilen die ÜbersetzerInnen. Und das finden wir natürlich auch sehr interessant.
Wir haben natürlich jedes Jahr Spaß daran, diese Listen zu besprechen, einfach um zu sehen, was von der Jury, die ja auch in jedem Jahr wechselt, als ästhetisch und inhaltlich relevant angesehen wird und was eben nicht. In diesem Jahr waren zum Beispiel ungewöhnlich viele Einträge auf der Liste zu finden, die vorher global nicht gehandelt wurden. Es gibt im Internet jede Menge Gruppen von Menschen aus aller Welt, die diesen Preis besprechen, was natürlich besonders viel Spaß macht, weil dann ganz viele globale Perspektiven auf verschiedenste Nationalliteraturen geworfen werden. Auch in diesem Jahr ist das wieder der Fall. Und wenn ihr das hier hört, da wisst ihr natürlich schon, wer gewonnen hat, während wir das aufnehmen allerdings noch nicht. Also Booker-Gewinner wurde, das hier erscheint mittwochs, gestern Abend in London verkündet. Wie Annika aber richtig ausführt, ist es ein Autor oder eine Autorin und ein Übersetzer und eine Übersetzerin, gerade in der englischsprachigen Welt, die ja viel, viel größer ist als die deutschsprachige Welt, ist es unglaublich schwer, für übersetzte Literatur Aufmerksamkeit zu generieren. Ganz einfach, weil die im Original, im Englischen verfasste Literatur so breit ist und eine solche Schwemme an Veröffentlichungen jeden Tag mit sich bringt. Deswegen besonders nobel vom International Booker, hier auf die übersetzte Literatur und andere Nationalliteraturen zu schauen. Wir haben uns durch das Booker Dozen gegraben, das konsequenterweise ja immer 13 Einträge verzeichnet. Das hinterfragen wir nicht. Und die Shortlist von 6 Titeln dann später aus aller Welt sind hier Einträge zu finden. Wir haben uns ein paar besonders auffällige Kandidaten und KandidatInnen ausgesucht, über die wir jetzt mal sprechen werden. Los geht's, würde ich sagen.
Ja, genau. Wir haben jetzt 7 Titel sogar am Start, aber keine Angst, wir haben 2 schon besprochen und mit denen fangen wir jetzt auch an. Und mit dem ersten Buch, das hatten wir erst vor 2 Folgen. Maike, was war das denn?
Das war ein Buch, das wir beide sehr geliebt haben, Robin, nämlich Hunchback von Sao Ichikawa, ist auch in einer deutschen Übersetzung schon erhältlich. Es ist deswegen ein besonderes Buch, weil die Autorin als erste schwerbehinderte Person, körperlich schwerbehinderte Person, dafür mit dem berühmten Akutagawa-Preis, dem wichtigsten Literaturpreis Japans, ausgezeichnet wurde im Jahr 2023. Und es geht hier auch um eine Protagonistin, die schwer körperlich behindert ist, die aber aus einem reichen Elternhaus stammt und die auch die Pflegeeinrichtung, in der sie lebt, geerbt hat. Wir haben hier also den Gegensatz von Macht im finanziellen Sinne, die diese Person ausüben kann, aber der eigenen körperlichen Beeinträchtigung, die sie abhängig machen von den Menschen um sie herum. Ein hoch eindrucksvolles Buch, auch weil es ästhetisch sehr genau beschreibt, was es heißt, so schwer körperbehindert zu sein, inklusive Schleim absaugen, Spritzen, Apparaturen, Abhängigkeit von PflegerInnen. Und weil es auch ein großes Tabu sowohl in Japan, aber auch in unseren Gefilden anspricht, nämlich das sexuelle Verlangen von behinderten Menschen. Das wird hier auch sehr deutlich besprochen. Sao Ichikawa für uns eine weitere Autorin aus Japan, die in einer Reihe steht mit großartigen feministischen, experimentellen Schreiberinnen, wie zum Beispiel Sayaka Murata, die hier auch immer gefeiert wird. Robin, du fandst es auch sehr beeindruckend, oder?
Ja, absolut. Ich fand die ganze Sprache, auch diese ganze Ausdrucksweise, wie sie ihren Alltag beschreibt, total interessant. Und ich fand auch die Diskussion darüber interessant, weil es gab ja KritikerInnen, die das Ganze als transgressive Literatur bezeichnet haben oder beziehungsweise Teile davon als transgressive Literatur bezeichnet haben, was ja eigentlich so gar nicht stimmt, weil im Endeffekt ist es manchmal vielleicht ein bisschen derbe beschrieben, aber es wird vor allem eben eigentlich der Alltag dieser schwerbehinderten Frau nur beschrieben. Und diese Diskussion, die da entstanden ist, zeigt ja auch, wie weit wir als Gesellschaft noch nicht, beziehungsweise wie weit wir noch als Gesellschaft noch nicht gekommen sind, was solche Themen wie Ableismus angeht. Und deswegen fand ich das Buch richtig geil. Aber es war ja nicht das Einzige, was wir hier schon besprochen haben. Jetzt kommen wir nämlich zu einem Knaller, den wir hier bestimmt schon, keine Ahnung, 20 Mal abgefeiert haben. Vielleicht ist es auch schon, ja. Einige wissen es vielleicht von euch schon.
Was könnte das wohl sein?
Ja, Maike, also, du hast die Ehre.
Dankeschön. Wir sprechen einmal mehr über meinen Lieblingsautor, Christian Kracht. Denn er hat es geschafft, mit seinem Roman Eurotrash für den International Booker Prize 2025 gelonglistet zu werden. Er war auch geshortlistet für den Deutschen Buchpreis, nominiert für den Schweizer Buchpreis damit. Worum geht es hier? Wir haben es hier mit einem Protagonisten zu tun, der heißt Christian Kracht. Und dieser Christian Kracht, in Anführungsstrichen, hat ein Buch geschrieben im Buch, das Faserland heißt. Aber selbstverständlich ist der Autor von Faserland im Buch nicht identisch mit dem echten Autor von Faserland, der ja auch Christian Kracht heißt. Ihr merkt schon, das alles ist ein metafiktionales, autofiktionales Verweisspiel Deluxe. Wir haben ganz viele autobiografische Details von Christian Kracht hier versteckt. Aber in Wahrheit geht es natürlich darum, dass man in der Literatur die Macht hat, die Grenzen der eigenen Möglichkeiten und der eigenen Biografie zu überschreiten und zu werden, wer auch immer man möchte. Das ganze Ding ist auch eine Riesenanspielung, ein Riesenspiel mit Graham Greenes Troubles with My Aunt. Ein Riesenspaß, der bei uns schon öfter besprochen wurde. Gebt einfach in die Suchleiste bei uns Eurotrash ein und da hört ihr eine Besprechung nach der anderen, weil dieses Buch rauskam, wir es gleich besprochen haben und es dann auf allen möglichen Preislisten aufgetaucht ist. Wir fanden es wunderbar. Christian Kracht, Eurotrash, hätte beim Booker weiterkommen müssen, oder Annika?
Auf jeden Fall. Und ich habe jetzt hier noch ein kleines, ganz besonderes Public Service Announcement. Wenn ihr jetzt sagt, das ist ja total spannend, dass es da Referenzen zu Graham Greene gibt, das sind nicht die einzigen. Es gibt auch Referenzen zu Eckhart Nickel.
Oh ja.
Und wenn ihr über dieses Zusammenspiel dieser verschiedenen Literaten mehr erfahren möchtet, dann lest doch mal Travels with My Mother, ha, zwinker, zwinker, von keiner geringeren als unserer Maike Stein. Die hat nämlich ein Buch dazu veröffentlicht. Also da könnt ihr euch noch mehr einlesen und noch mehr einnörden rund um Christian Kracht, Eurotrash und die Verbindung zu anderen großartigen Werken.
Dankeschön, Annika.
Bitteschön, gern geschehen. Cross-Selling, we can it, we can do it.
Kommen wir von Kaufempfehlung zu Kaufempfehlung.
Oh.
Und zwar zum ersten Buch dieser Folge. Jetzt habe ich schon ein bisschen verraten, ob ich es geil finde oder nicht, aber was soll's. Erstes Buch dieser Folge, Reservoir Bitches von Dalia de la Cerda. Ja, ein rasanter Roman in Stories, wie der Kurzgeschichtenband beworben wird, in dem viele mexikanische Frauen zu Wort kommen, die in prekären, gefährlichen oder mindestens stressigen Bedingungen leben und sich dagegen auf die eine oder andere Weise zur Wehr setzen. Kurze Autorin, Dalia de la Cerda, 1985 geboren, eine mexikanische Autorin und Aktivistin. Sie hat einen Bachelorabschluss in Philosophie, hat in einem Callcenter an einer Bar in einer Süßwarenfabrik sowie als Nachrichtenredakteurin und Straßenverkäuferin gearbeitet. Das vorliegende Buch wurde mit dem Premio Nacional de Cuento Joven Comala ausgezeichnet und einem Pen Translation Award. Außerdem ist es natürlich jetzt für den International Booker Prize 2025 nominiert gewesen und stand auf der Longlist. Ist leider nicht auf die Shortlist gekommen. Warum, weiß ich leider auch nicht. Aber mehr dazu gleich.
Shame.
Mehr als Shame. Derzeit wird übrigens eine auf dem Buch basierende TV-Serie produziert, die ich unbedingt sehen will. Aber oh ja. willkommen nochmal zum Plot. Im Buch sind insgesamt 13 Geschichten vereint, von denen ich euch jetzt exemplarisch ein paar vorstelle, damit ihr einen kleinen Überblick über die verschiedenen und vor allem feministischen Aspekte bekommt, die dieses Buch zu bieten hat. Erste Geschichte, über die ich reden möchte, Petersilie und Coca-Cola, ist auch die erste Geschichte im Buch. Es geht um Diana, eine noch recht junge Frau, die gerne Party macht und sonst auch ihr Leben in vollen Zügen genießt. Sie stellt eines Morgens mit Schrecken fest, dass sie schwanger ist. Nach nicht einem, sondern sogar direkt zwei Tests ist sie sich zu 100% sicher und möchte gerne das Kind abtreiben. Da es von der Startseite keine Unterstützung für diese Frauen gibt, macht sich Diana auf eigene Faust über das Thema schlau und erfährt relativ schnell, welches Medikament einen möglichst komplikationsfreien Abtreibungsprozess ermöglichen kann. Wie gesagt, wird ihr da nicht geholfen von Startseite, weshalb unsere Protagonistin selbst bei den Apotheken nachfragen muss. Das Medikament ist nämlich eigentlich verschreibungspflichtig, wodurch sich die Suche nochmals schwieriger gestaltet, aber irgendwann schafft sie das und dann, ja, ist man live mit dabei bei dem Prozess der Abtreibung. Und was da alles passiert und wie Dianas Emotionen dabei aussehen, das will ich an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Nächste Geschichte, Gott hält sich da schön raus. Auch hier haben wir eine noch recht junge Mexikanerin, die in Armut und unter prekären Bedingungen aufgewachsen ist. Ihre Mutter hatte über die Jahre mehrere Liebhaber, die alle irgendwann die Biege gemacht haben. Und ihre Geschwister sind auch keine Hilfe, um den Bedingungen zu entfliehen. Zuerst hat die junge Erzählerin einen in Anführungsstrichen normalen Job gehabt, dabei jedoch so wenig verdient, dass sie sich kaum selbst, geschweige denn ihre ganze Familie, hätte ernähren können. In der Nachbarschaft sind jedoch viele ins Drogen- bzw. kriminelle Milieu eingestiegen und können sich nun Luxusartikel leisten, die unsere Protagonistin auch heiß begehrt. Also beginnt sie ihre in Anführungsstrichen Karriere mit Raub an betuchteren jüngeren Menschen, die sie in der Hauptstadt überfällt. Obwohl sie dadurch mehr Geld hat, trifft sie eine fatale Entscheidung und möchte fortan Häuser ausrauben. Letzte Geschichte, auf die ich kurz eingehen möchte, heißt Das Lächeln. Auch in dieser Geschichte haben wir eine junge Frau, die immer nur irgendwelche rassistischen Namen aufgedrückt bekommen hat, weil sie schwarz ist. Und sie kommt ursprünglich aus einem kleinen Fischerdorf und hat immer den ganzen Tag dasselbe gemacht, ist dann irgendwann abgehauen in die Großstadt und arbeitet dort in einer Textilfabrik, verdient aber auch sehr, sehr wenig Geld. Und sie wurde schon öfter gewarnt, dass sie in der Großstadt aufpassen muss, hat sich aber nie so richtig Sorgen drüber gemacht. Aber eines Tages steigt sie in den Bus, will in die Stadt fahren und der Busfahrer biegt ab, fährt mit ihr in die Wüste. Und obwohl sie mehrere Polizeikontrollpunkte passieren und sie sogar auf sich aufmerksam macht, werden die einfach durchgewunken und dann wird sie ja in der Wüste Opfer eines brutalen Verbrechens. Und hat dann die Chance, ein unendliches Leben zu bekommen und zurückzukehren. Also hier haben wir auch wieder ein bisschen magischen Realismus, aber zu diesen Sachen kommen wir ja gleich noch. Wie bereits gesagt, haben wir insgesamt 13 Geschichten vereint, die zwischen etwa 6 und 25 Seiten lang sind und immer eine andere Stimme bzw. Person zu Wort kommen lassen. Bereits zu Beginn hatte ich ja gesagt, dass die Geschichten teilweise miteinander zu tun haben und möchte das kurz spezifizieren, bevor wir zu den wirklich grandios ausgearbeiteten Charakteren kommen. Immer wieder tauchen in den Geschichten Personen auf, die entweder bereits vorgekommen sind oder in einer anderen Story nochmal auftauchen. Teilweise sind das auch Geschehnisse, die aus verschiedenen Perspektiven nochmal gezeigt werden, was eine größere Perspektive, ein größeres Bild aufmacht, was total spannend ist. Nun zu den Charakteren. Die Figuren sind meines Erachtens grandios gestaltet, denn egal in welcher Situation sie sich befinden oder wie sie in ihrem bisherigen Leben behandelt wurden, versuchen sie sich gegen Misogynie und Unterdrückung standhaft zu wehren. Wir haben zum Beispiel eine Geschichte, die aus der Perspektive einer Tochter eines Drogenbosses geschrieben ist, die später die Geschäfte ihres Vaters übernimmt und anderen Frauen dabei hilft, sich gegen Peiniger zu wehren. Dabei sind die Figuren ganz bestimmt nicht sympathisch oder 100% vertretbar. Auch teilweise sind die ein bisschen drüber, aber genauso sind die auch angelegt, dass sie ein bisschen stereotyp sind. Aber sie haben halt auch immer sehr, sehr viele eigene Eigenschaften, die sie menschlich machen. Und genau deswegen macht auch dieses Buch so viel Spaß zu lesen. Vor allem sprachlich brilliert auch die Autorin hier, denn die Charaktere haben jeweils ihre eigene Art zu reden, welche Aspekte der Geschichte ihnen besonders wichtig sind und was sie von ihrem Leben berichten wollen. Diana, die Protagonistin aus dieser Abtreibungsgeschichte zum Beispiel, rechtfertigt sich in einem gewissen Teil, warum sie überhaupt schwanger geworden ist und reproduziert Argumente, die oft vom Patriarchat gestellt werden, um Frauen unter Druck zu setzen. Jedoch fällt ihr das selber dann irgendwann auf und sie hört auf, sich zu rechtfertigen und ignoriert das Ganze. Und sie schaut, während das Medikament wirkt, das fand ich auch total interessant, schaut sie dann Female Empowerment-Filme wie Miss Undercover oder Natürlich Blond, um sich ja stark zu fühlen und in einer Gemeinschaft. Und das fand ich total spannend, diese Bilder, die immer wieder hier aufgezeigt werden. Um einen kleinen Einblick in diese verschiedenen Erzählstimmen zu bekommen, habe ich hier ein kurzes Zitat vorbereitet. In dieser Geschichte haben wir eine Transfrau, die als Prostituierte arbeitet und dann so einen geilen Satz raushaut: Damit mich niemand ein Bürschchen nannte, war ich doch eine waschechte Bitch. Und da denke ich mir, Slay Queen. Ihr werdet wahrscheinlich aus den Beschreibungen und Beispielen schon gemerkt haben, dass auch thematisch hier extrem viel los ist und damit liegt ihr absolut richtig. Wir haben ein extrem breites Folio an Themenfeldern wie zum Beispiel Armut, Kriminalität, die Drogenkartelle, prekäre Arbeits- und Sicherheitssituationen, aber auch sehr viele feministische Themen, die hier meiner Meinung nach sehr gut umgesetzt sind. Liegt vor allem daran, dass die Autorin hier immer wieder ganz bewusst mit moralischen oder ethischen Grauzonen spielt und so die Lesenden herausfordert, gleichzeitig aber auch so einen gewissen Coolness-Faktor an den Tag legt, der ihn hier immer wieder so mit reinziehen, der so eine gewisse Tarantino-eske, ne, hence the Titel, Note mit da reinbringt und auch manchmal so mit Blut und generell Gewalt nicht unbedingt spart, was ich in diesem Fall sehr, sehr gut umgesetzt fand und auch in dieses dramatische, leicht theatralische passt hier sehr, sehr gut zu den Geschichten und ich muss nur sagen, also ich muss sagen, das ist hier voll geil. Also es hat total Spaß gemacht, jede einzelne Geschichte zu lesen. Das ist ein Buch, das müsste überall stehen, als Lesetipp des Monats, meines Erachtens. Aber bevor ich jetzt hier zu viel Wein in den Wein schütte, Maike, was ist denn deine Meinung?
Ja, ich kann da jetzt leider kein Wasser finden, das ich hier reinschütten könnte, Robin. Ich war sehr begeistert von diesem Buch, weil es eben, wie du richtig sagst, ein Buch ist, über das harte Schicksal von Frauen in Mexiko, ein Land, wo die Gewaltrate gegen Frauen besonders hoch ist, sage ich nicht, um zu verharmlosen, wie das in unseren Gefilden ist, sondern das ist einfach eine Tatsache und das ist ja auch das Thema, um das es Dalia de la Cerda geht. Du hast erwähnt, sie ist eine Aktivistin. Gleich die erste Geschichte über Abtreibung. Sie selber ist eine Mitbegründerin von einer Organisation, Moras Help Moras, wo es genau um diese sicheren Abtreibungen, die man zu Hause durchführen kann, mit dem Medikament, das in der Geschichte angesprochen ist, geht. Also ein aktivistisches Buch. Und wir haben ja häufig unsere Probleme mit aktivistischen Büchern, bei denen die Botschaft die ästhetische Qualität überlagert. Aber hier stimmt einfach beides. Und das hat viel mit Quentin Tarantino und der ästhetischen Anlage, die sich eben an Reservoir Dogs orientiert, zu tun. Ich habe nachgeschaut, Reservoir Dogs wurde wirklich in Mexiko unter dem Titel Perros de Reserva veröffentlicht und das spanischsprachige Original von Reservoir Bitches hieß dann auch Perras de Reserva. Und wir haben diesen episodenhaften Charakter, den wir von Reservoir Dogs kennen. Und was wir auch haben, sind diese Sätze, die voll auf die 12 gehen, für die Tarantino ja auch bekannt ist. Tarantino auch bekannt für die Zuspitzung von entweder Mythen, Erzählungen oder auch Realitäten, auch von Stereotypen aus der Popkultur, die er benutzt, aus denen er aber mehr macht als eben diesen Stereotyp oder diese Metapher, dieses Symbol, die er leicht verschiebt, um neue Bedeutungen zu erzeugen, eben typisch in der popkulturellen Remixkultur. Und das haben wir hier auch. Wir haben die Sicaria vom Kartell, also die Killerin. Wir haben die Tochter des Drogenbosses. Wir haben die Tochter des korrupten Politikers. Wir haben die Frau, die in prekären Umständen lebt. Wir haben die 13-Jährige, die schwanger wird. Das sind ja alles auf gewisse Art und Weise auch Klischees, die wir schon mal gehört haben und aus denen hier aber mehr gemacht wird. Also es wird nicht direkt gegen das Klischee gearbeitet, aber durch diese grelle Beleuchtung und diese scharfen Kanten und diese Sätze, die einem immer voll auf die Nase hauen, hat das einfach richtig Kraft und Tempo, das ist grell im besten Sinne, das reißt einen mit. Also ich habe dieses Ding in einem durchlesen müssen. Ich habe da die halbe Nacht gelesen, ich konnte es nicht weglegen. 13 übrigens eine Zahl, die in alten Kulturen die Weiblichkeit repräsentiert hat. Es ist nicht nur laut, schnell und unterhaltsam, sondern da ist auch richtig was dahinter. Mich hat das sehr beeindruckt, was ich auch noch betonen möchte. Ich weiß, wir haben eigentlich schon gar keine Zeit mehr, aber das ist wirklich ein außergewöhnlich gutes Buch, ist mit welcher Drastik, ohne jegliches Melodrama die meiste Zeit, erzählt wird, was es eben heißt. Gekidnappt, gruppenvergewaltigt, gequält und am Straßenrand liegen lassen zu werden. Verprügelt am helllichten Tag, keiner hilft, verlassen, allein mit einem Kind. Also all diese Dinge werden von Frauen, die sehr stark sind in diesen Situationen, aber die natürlich Probleme deswegen haben, mit denen sie irgendwie zurechtkommen müssen, werden auf sehr beeindruckende Art und Weise erzählt. Und insbesondere die letzte Geschichte, also die meisten Geschichten, wie Robin gesagt hat, sind Geschichten, die miteinander zusammenhängen. Manche stehen aber auch ganz alleine. Und die beeindruckendste von den Alleinstehenden ist die letzte, in der eine Frau trauert um den Verlust einer Freundin, die nach einer Party ermordet wurde und die sich auswächst zu einer Art Trauerrede, zu einer Elegie auf alle Frauen, die in Mexiko getötet wurden, aus Frauenhass. Also wo es wirklich um Femizide in Mexiko allgemein geht, auf eine beklemmende, poetische Art und Weise. Ich glaube, das ist ein Buch, das gerade untergeht in Deutschland, weil es eben eine deutsche Übersetzung gibt, die aber nicht so richtig öffentlich stattfindet. Sollte sie aber, Dalia de la Cerda spielt wirklich in einer Liga mit Leuten wie Selva Almada oder Fernanda Melchor aus Mexiko. Toll, was aus diesem Land gerade kommt.
Absolut, ich kann dir nur zustimmen. Es hat so viel Spaß gemacht, das zu lesen. Diese grellen Farben, du hast das ja schon gesagt, es ist unterhaltsam, aber nicht so wirklich lustig. Es ist mitreißend, aber nicht irgendwie theatralisch. Also wir haben es hier mit Nuancen zu tun, die wo Autorinnen und Autoren teilweise sehr lange brauchen, um diesen Grad zu erreichen. Und dann haben wir hier Dalia de la Cerda, die mal eben so in ihren Kurzgeschichten und teilweise wirklich in 20 Minuten Personencluster heraufbeschwört, Emotionen heraufbeschwört, die ja, für andere 300 Seiten bräuchten, um auch nur einen Teil davon hervorzurufen. Und das finde ich halt so interessant. Und irgendwas wollte ich sagen?
Während du drüber nachdenkst, Robin, fällt mir noch eine wichtige Sache. Oh Gott, Annika, du musst uns bald stoppen. Aber was mir auch gut gefallen hat, ist, Tarantino ist ja viel mit Themen beschäftigt wie Rache. In ganz vielen seiner Filme geht es um Rache und wie man im Film Rache nehmen kann, wo vielleicht Verbrecher in der Realität davongekommen sind.
Ah, genau das wollte ich auch sagen. Hier die eigene Geschichte schreiben. Ja, genau.
Richtig. Genau. Das hat mir so gut gefallen, wie auch hier einige Protagonistinnen nach dem Tod Rache nehmen durch unterschiedliche Maßnahmen. Manche davon sind auch einfach nur die Geschichte öffentlich zu machen und laut auszusprechen, worum es geht, weil dieses Schweigen, das gesellschaftliche Schweigen, es natürlich ermöglicht, dass Frauen überhaupt so behandelt werden. Und ich liebe Literatur als Rache, da kommt ganz viel Tolles und das hat mir hier richtig gut gefallen.
Ja, und es ist auch wirklich richtig gut umgesetzt einfach. Also das ist wirklich, das sollte man lesen.
So. Wo kann man das denn tun, lieber Robin?
Ja, das ist eine sehr gute Überleitung, Annika, bevor wir jetzt hier richtig auslassen.
Ja, ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die so geheilt ist. Das auch, immer so ein bisschen auf die Uhr schauen.
Das ist sehr gut, das ist sehr vollwürdig, Annika. Reservoir Bitches von Dalia de la Cerda könnt ihr bei Culture Books erwerben für 22 Euro in der Hardcover-Variante und 14,99 € als Digitalversion. Die deutsche Übersetzung aus dem mexikanischen Spanisch hat Johanna Meicher gemacht und die englische Übersetzung aus dem mexikanischen Spanisch haben Julia Sanchez und Heather Cleary gemacht. So, zack, nächstes Buch. Annika, was hast du mitgebracht? Ich weiß, du wartest schon.
Ich wollte gerade sagen, dann mach ich mal direkt weiter. Ich habe jetzt hier was mitgebracht, was noch nicht auf Deutsch erschienen ist, aber auch auf Englisch sehr gut lesbar ist. Und zwar Small Boat von Vincent Delacroix, ein französischer Philosoph und Schriftsteller. Und dieses Buch, das möchte ich schon mal gerne vorausschicken, hat es nicht nur auf die Shortlist geschafft, sondern wird auch im Internet als heißer Favorit gehandelt. Da wisst ihr wahrscheinlich heute schon mehr, ob es gewonnen hat oder nicht. Nichtsdestotrotz, wir schauen jetzt erstmal, worum geht es denn hier? Dieses Buch ist inspiriert von einer wahren Geschichte, die sich in der Nacht vom 23. auf den 24. November 2021 auf dem Ärmelkanal zugetragen hat. Hier geht es nämlich um ein Boot, das titelgebende Small Boat, das sich abends aus Dünkirchen in Frankreich auf den Weg gemacht hat, um den Ärmelkanal zu überqueren, mit also geflüchteten Menschen an Bord, die es bis nach England schaffen wollten. Das hat aber leider nicht geklappt, denn in dieses Boot ist nach einigen Stunden Wasser eingedrungen und es begann zu sinken. Und bis in den frühen Morgen hinein versuchten die Menschen auf dem Boot per Anrufe an die englische und französische Küstenwache Hilfe zu bekommen. Aus verschiedenen Gründen kam es aber nicht dazu und 27 Menschen sind dann leider gestorben. Der Fall hat für großes Aufsehen gesorgt. Was unter anderem daran lag, dass es wohl seitens der französischen Seenotrettung, der sogenannten, Maike, unterbrich mich bitte, wenn ich irgendwas falsch ausspreche, Centre Regional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage, kurz CROSS. Also auf dieser Seite kam es zu groben Fehlverhalten. Und in seinem Buch macht Vincent Delacroix nun die Frau, die seitens CROSS, also seitens dieser französischen Seenotretter an diesem Abend Dienst hatte und über Stunden ein Dutzend Hilfsanrufe des Boots entgegengenommen hat, zu seiner Protagonistin. Denn der Frau wurde vorgeworfen, sie habe zum einen falsche Angaben zu möglichen in der Nähe befindlichen Schiffen gemacht, die das Boot vielleicht hätten retten können. Und dass sie außerdem bei den Anrufen, die ja auch alle aufgezeichnet wurden, teilweise sehr herzlose Kommentare von sich gegeben hat. So nach dem Motto, keiner hat euch gebeten zu kommen oder auch, versteht ihr nicht, ihr werdet nicht gerettet. Also schon ziemlich krass. Und in seinem Buch, das ist in drei Teile untergliedert, im ersten Teil sind wir also ganz dicht bei besagter Protagonistin, die sich einer polizeilichen Untersuchung unterziehen muss, aufgrund dieser Geschehnisse in dieser Nacht. Und im Gespräch mit der Polizeibeamten ist sie also vor allem sehr viel im Rechtfertigungsmodus, warum sie so gehandelt hat, wie sie es getan hat, von wegen Empathie und Mitleid, das sind Luxusartikel, die kann man sich bei dieser Art von Seenotrettung nicht erlauben. Das ist so ein bisschen der Hauptstrang des ersten Teils. Es gibt einen kurzen zweiten Teil, der die Geschehnisse auf dem Boot schildert, also was da genau passiert ist, wie die Menschen versucht haben, Rettung zu erhalten. Und im dritten Teil sind wir wieder bei der Protagonistin, die diesmal alleine mit sich selbst mehr über ihren eigenen Background ausmacht. Also wir lernen sie so ein bisschen noch mal kennen. Sie ist halt auch Mutter einer kleinen Tochter. Sie hat einen rassistischen Ex-Partner. Sie hat einen Vater, der sehr stolz auf ihre rettende Arbeit ist. Also verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und man lernt auch, wie sie das Ganze doch selbst beschäftigt. Wir haben es ja also insgesamt mit, ja, auch sehr zeitaktuellen, tagesaktuellen Themen zu tun. Fragen wie Empathie und Mitleid versus Professionalismus habe ich gerade eben schon mal angerissen. Und es geht natürlich vor allem um das große Thema Schuld. Wer ist denn schuld an so einem schlimmen Unglück? Sind es wirklich einzelne Personen wie die Protagonistin? Sind es die Schleuser? Ist es vielleicht Großbritannien mit Versprechung von einem besseren Leben? Oder sind wir alle schuld? Und was hat nun dazu geführt zu diesem Unglück? War es ein Fehler, Fahrlässigkeit, Böswilligkeit, alles drei? Das sind also Fragen, die hier sehr tief, möchte ich mal sagen, verhandelt werden. Denn das ist wirklich sehr, sehr philosophisch, das Buch. Nicht nur, dass der Autor ja selbst Philosoph ist, sondern auch der Kollege der Protagonistin, der liest den Philosophen Blaise Pascal, der ja so die Grundbotschaft hat, das Unglück beginnt eigentlich, sobald ein Mensch sein eigenes ruhiges Zuhause verlässt. Und das ist auch so ein bisschen hier die Kernthese des Buchs, die also aus ganz vielen Aspekten beleuchtet werden. Das hat mir ganz gut gefallen. Teilweise sind wirklich schöne Sprachbilder dabei, also schön in Anführungszeichen. Da werden so Strömungen des Meeres oder Wellenbewegungen mit dem weiteren Verlauf, auch mit dem, wie es die Protagonistin beeinflusst, gleichgesetzt. Das ist also teilweise wirklich sehr, sehr interessant. Ich muss aber sagen, auch von der Thematik her, super spannendes Buch, gar keine Frage. Also ich verstehe, warum es auf der Shortlist gelandet ist. Muss aber sagen, unterm Strich war es mir persönlich dann doch zu philosophisch. Also es ist auch gar nicht so lang, das Buch, aber dafür war es doch schon sehr repetitiv, vor allem im ersten Teil. Also da haben die anderen Teile nochmal so einen kleinen neuen Drive reingebracht, aber es war doch sehr, sehr wiederholend, sehr meandernd. Ich bin gespannt, was Maike gleich dazu sagt, die das ja auch gar nicht unbedingt gerne mag. Das war schon trotz der Kürze ziemlich viel, dass ich gerade so im ersten Teil einige Stellen hatte, wo ich dachte, habe ich das jetzt nicht gerade eben schon mal gelesen? Und das bei so einem kurzen Buch Naja. Also ist aber vielleicht auch so ein bisschen persönlicher Geschmack. Deswegen hole ich Maike gleich mal rein, die es auch gelesen hat. Ich habe Small Boat in der englischen und hier nominierten Übersetzung von Helen Stevenson gelesen. Maike hat es im französischen Original gelesen. Maike, wie fandest du Small Boat?
Ja, also das hier ist der Klassiker. Das Thema ist unglaublich wichtig. Es ist aktuell. Es ist auch wichtig, es philosophisch zu betrachten, weil, das dürfte jetzt ein Spoiler für absolut niemanden sein, der diesen Podcast schon häufiger gehört hat. Es ist selbstverständlich so, dass niemand von uns das moralische Recht hat zu sagen, klar dürfen wir ein besseres Leben führen als Menschen in Schwellenländern oder Menschen in ärmeren Teilen der Welt und die haben halt einfach Pech gehabt. Das ist das Ding, das ist moralisch gesehen, hat keiner von uns das Recht dazu, es ist einfach Glück, dass wir hier leben, wo wir leben, aber es ist halt praktisch nicht umsetzbar, einfach alle Grenzen aufzumachen. Also wie geht man mit diesem Dilemma um? Und genau wie Jenny Erpenbecks ging, habe ich bei Vincent Delacroix auch ein bisschen das Gefühl, dass der sich in philosophische Gefilde rettet, während wir mit sehr akuten, realen Problemen zu kämpfen haben. Und es nervt mich immer so ein kleines bisschen. Also er macht hier diese Dichotomie auf zwischen individueller Verantwortung von dieser Frau, um die es eben geht, und der kollektiven Verantwortung der Gesellschaft. Sind wir als Gesellschaft etwa besser? Schauen wir nicht genauso weg? Es geht um Desensibilisierung. Er hat in vielen Interviews gesagt, dass es ihm eben gerade nicht darum ging, diese Frau als Individuum zu verdammen, sondern zu zeigen, wie wir als Gesellschaften desensibilisiert werden durch das konstante Leid, das wir immer wieder sehen, von dem wir immer wieder hören. Was uns aber nicht dazu bringt, tätig zu werden, sondern eher zu einer Abstumpfung und zu einer Vermeidung. Also dass auch hier aktivistische Literatur, wie gesagt, ich halte das auch für wichtig. Ich halte es für sehr wichtig, Leute damit zu konfrontieren. Ich finde übrigens auch den französischen Titel sehr viel besser. Der heißt nämlich Naufrage, Schiffbruch. Und das Boot, das untergeht, ist ja nicht der einzige Schiffbruch, der in dieser Geschichte passiert. Das ist ja als funktioniert ja hier komplett als Metapher, dieser Titel Naufrage. Und das dann in der englischen Übersetzung kleines Boot zu nennen, nimmt dem Ganzen ganz schön viel von der Kraft, den der Titel eigentlich hatte. Aber wie du sagst, Annika, das hat mich am Ende vom Tag nicht mitgenommen. Das ist mir zu viel auf der theoretischen Ebene. Mit diesem Triptychon-Aufbau, wir haben in dem Mittelteil eine kurze Beschreibung des Untergehens des Schiffes mit dem Schicksal der Flüchtlinge, was natürlich textlogisch relativ kurz gehalten wird, weil es ja darum geht, wie desensibilisiert die Menschen in dem Land sind, dass die Flüchtlinge hätte aufnehmen können. Aber auch dieser Teil nicht besonders gut geschrieben. Es ist mir einfach, also der Autor hat gesagt, mais pour se projeter à la place de l'autre, nous devons aussi développer notre faculté d'imagination. Also um uns in den anderen hineinzuversetzen, müssen wir unsere Möglichkeiten der Vorstellungskraft entwickeln. Und ich finde, genau das schafft das Buch nicht ausreichend. Es geht im Sinne von Hannah Arendt um die Banalität des Bösen, aber am Ende vom Tag weiß ich nicht, ob das jetzt hier die Wurst vom Teller zieht. Mir war das alles noch nicht genug angesichts der Dramatik dessen, worum es hier geht. War mir ein bisschen zu blutleer. Verstehst du, was ich meine?
Verstehe ich voll und ganz. Also ich bin auch ganz bei dir. Du hast ja vorhin gesagt, die Frage, wer hat Schuld oder ne, das Einzelschicksal weiter ausrollen. Also hier gibt es ja auch so Stellen, wenn die Protagonistin gerade im dritten Teil mehr so mit sich selbst beschäftigt ist und mit ihrer eigenen Geschichte oder mit ihrer eigenen Schuld, wo sie dann auch sich selbst irgendwann die Frage stellt, ist es denn überhaupt meine Stimme oder am I the voice of all of us? Also, und dieser Schritt, du hast gesagt, das hat dich irgendwie so ein bisschen kalt gelassen. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen zynisch klingen angesichts dieses Themas, aber wir sprechen ja über das Buch und da bin ich tatsächlich ganz bei dir, weil das ist wirklich, das ist eigentlich so ein Buch, gerade weil es ja auch so stark auf der philosophischen Ebene bleibt, was eigentlich ganz viele Rädchen im Kopf bewegen sollte, aber bei mir ist da auch viel Stillstand. Das hört sich jetzt auch ganz merkwürdig an, wie ich das gerade formuliert habe. Aber das Buch hätte mehr an Bewegung setzen sollen. Ja. Hätte ich mir auch erhofft. Also von daher ist es genau wie du gesagt hast, gutes Thema und es ist ja jetzt auch nicht wirklich per se schlecht umgesetzt. Aber da hätte noch ein bisschen mehr drinstecken können und auch wirklich noch ein bisschen mehr in die Wunde richtig dolle reinpiekst, nicht nur bisschen so ein bisschen mehr Fleisch am kratzen.
Ja. Das war mir emotional zu safe mit dieser Ausflucht in theoretische Diskussionen. Das wird uns am Ende vom Tag nicht retten.
Ja, ganz genau. Mhm. Bin ich bei dir. Also, ja, okay, wir schauen mal. Also, ich bin jetzt schon gespannt. Ihr wisst es ja, wie gesagt, ob es gewonnen hat oder nicht. Wir werden auf jeden Fall im Nachgang auch noch mal uns dann die Diskussion anschauen. Das interessiert mich schon.
Mich auch.
So, damit kommen wir zum nächsten Buch. Einfach mal. Ich leite jetzt einfach mal über, was soll's. Und jetzt wird Maike hier getadelt, weil hier, was fummelst du in meinen Genresachen rum?
Robin, mit dem nächsten Buch. Nicht leid. Es tut mir nicht leid.
Jacques.
Denn ich spreche jetzt über einen weiteren Titel von der Shortlist. Also tritt direkt an gegen Small Boat im großen International Booker Finale. Ein japanischer Beitrag von Hiromi Kawakami in einer Übersetzung von Asa Yoneda, Under the Eye of the Big Bird. Das wird euch beiden auch gefallen, denn es ist maximal exzentrisch. Hiromi Kawakami fragt sich, wie lange wir als Menschheit wohl noch so durchhalten, bis wir als Spezies aussterben werden. Und was wohl die aussterbende Menschheit unternehmen wird, um diesem Schicksal zu entgehen. Dieses dramatische Szenario wird in einem maximal lakonischen Ton dargestellt, mit einer ganz beunruhigenden Atmosphäre. Also ich bin da wirklich gerne dran geblieben, weil allein diese atmosphärische Mischung mit diesem Gedankenexperiment und das Ganze dann in Kurzgeschichten, das war wirklich neu und frisch. In dieser Welt, in der wir uns hier befinden, wurden die Menschen in unterschiedliche Regionen der Welt eingeteilt, die großteilig voneinander isoliert werden, gesteuert aber von einer koordinierenden Kraft. Der Sinn davon ist natürlich, dass man in diesen unterschiedlichen Regionen ausprobiert, wie unterschiedliche Strategien des Überlebens funktionieren. Also die Menschen werden da zu Testobjekten gemacht, um eben vom Aussterben gerettet zu werden als Spezies insgesamt. Und da kommt man auf wirklich spannende Ideen. In manchen Regionen werden Männer durch die Gegend geschickt, die in der Unterzahl sind in dieser Welt, um sich mit verschiedenen Frauen fortzupflanzen. In anderen Regionen werden Menschen auf einmal aus hauptsächlich Tiermaterial in Fabriken hergestellt. Wieder anderen Regionen werden Menschen mit Pflanzen gekreuzt, damit sie Photosynthese betreiben können. Wieder woanders verschmelzen sie mit KI. Dann haben wir Frauen.
Boah, was glaubst du, was das für gute Kinderbuchautoren sind?
Also, das ist unglaublich, wie kreativ hier die Geschichten sind. Überall hat man natürlich sogenannte Watcher, die gucken, dass die Regeln in den Regionen auch eingehalten werden. Wir haben geklonte Frauen, die professionell als Mütter arbeiten. Also die Kernfamilie, wie wir sie kennen, wird dann in manchen Regionen oder in den meisten die Kernfamilie also aufgespalten, abgeschafft. Einige Regionen produzieren auf einmal Kinder mit übernatürlichen Fähigkeiten. Ihr könnt euch vorstellen, in welche Richtung das geht. Nichts hier ist wirklich plausibel oder konsistent. Da sind lauter Löcher im Plot zu bewundern. Wie zum Beispiel wurde, was hier Voraussetzung ist, die Erinnerungsfähigkeit der menschlichen Spezies ausgelöscht und die Erinnerung an Geschichte. Was sind eigentlich genau die Umgebungen, in denen diese Menschen leben? Also das wird auch nicht richtig beschrieben, wie der Klimawandel wohl zugeschlagen hat. All diese Dinge sind da ein bisschen fraglich. Aber das hier ist ja auch nicht spekulative Fiktion im sozialrealistischen Sinne, sondern das ist eher metaphorisch, philosophisch, experimentell und stellt im Grunde genommen die Frage, was es eigentlich bedeutet, ein Mensch zu sein. Also an welcher Stufe in diesen Regionen ist eigentlich das, was hier am Leben gehalten wird, noch ein Mensch? Und wann geht es über in eine andere Spezies? Was macht uns als Menschen aus? Das Ding hat 14 Geschichten. Ich finde, die Qualität ist sehr viel weniger konsistent als jetzt bei Reservoir Bitches. Also bei Reservoir Bitches war eine Geschichte von 13 dabei, wo ich mir dachte, das hätte jetzt nicht sein müssen. Hier schwankt die Qualität eher. Es ist eher mosaikhaft, springt in Perspektiven Ort und Zeit hin und her. Bisschen mehr Desorientierung als in Reservoir Bitches. Es ist auch zu lang aus meiner Sicht. Aber die Idee ist innovativ. Und ich war auch die meiste Zeit wirklich dabei und interessiert, welche Idee da wohl als nächstes kommt und ob da noch Fragen beantwortet werden. Also ein mutiges Projekt, das mit einer großen Kälte, die natürlich zum Effekt beiträgt, ausgeführt wird sprachlich. Hiromi Kawakami hat uns Ursula Gräfe ja schon vor langer Zeit gesagt, dass wir uns die mal ganz genau angucken sollen. Ursula hatte einmal mehr recht. Under the Eye of the Big Bird ist ein Buch, das, wenn man sich die Gesamtkomposition der Shortlist anschaut, also mit einem großen Fokus auf Zugänglichkeit, auf Dingen, die frisch und ungewöhnlich sind, auf Dingen, die auch mit kurzen Formaten experimentieren, hat es, glaube ich, auch gar nicht so schlechte Chancen, hier siegreich hervorzugehen, würde ich sagen.
Boah, bin ich mal gespannt. Sci-Fi-Buch, was gewinnt? Ich hatte noch eine kurze Frage an dich, Maike. Bei Sci-Fi ist ja immer so, also klar, ne, irgendwas im Raumschiff, irgendwas in der Zukunft, gerne mal schnell als Sci-Fi bezeichnet. Fiktionsteil habe ich jetzt auch verstanden. Ist da denn jetzt auch, wo ist da denn jetzt auch Science-Teil drin? Oder wird das alles eher so, naja, das haben wir halt so gemacht mit dem Pflanzenkreuzen und den Menschen und oder in die Fabrik, in den Fabriken herstellen, wird das dann auch erklärt, also zumindest so halbwegs, oder ist das mehr Imaginationssache?
Es bleibt wirklich im metaphorischen Raum stehen. Also du erfährst dann zum Beispiel, also angenommen, du, Robin, wärst jetzt in einer Fabrik hergestellt worden als ein Nachfahre eines Delfins in menschlicher Form. Dann würde man in deinem Körper einen Knochen finden, aus dem man schließen kann, dass du aus Delfinmaterial hergestellt wurdest. Wie das dann genau gemacht wurde, also der würde dann auch dann quasi deinen Freunden und Verwandten, wenn du tot bist, würde der Knochen denen überreicht. Dann sehen die, geil, der Robin war mal ein Delfin. Aber wie das genau gemacht wurde, das wird dort nicht erklärt. Ah, okay. Aber der Science-Teil, würde ich sagen, ist wirklich dieser experimentelle Charakter, der die philosophische Frage ausarbeitet, wann hört der Mensch auf, Mensch zu sein? Wenn er Photosynthese macht, wenn auf einmal eine KI in ihm wohnt, darum geht es eigentlich. Aber dieses starke Worldbuilding, das wir in sehr klassischer Sci-Fi haben, das hast du hier nicht. Also da musst du wirklich die Suspension of Disbelief, also nicht genau hinterfragen, ob das wirklich sein kann, die arbeitet hart damit. Das ist eher schildernd, metaphorisch, und wenn du da anfängst, Fragen zu stellen, macht das alles keinen Sinn mehr, aber das ist halt auch nicht der Punkt von Kawakami.
Okay, alles klar. Ja, das wollte ich nochmal kurz nachfragen. Ja, klingt auf jeden Fall richtig spannend, und Sci-Fi, finde ich, ist auch cool, dass das mal auf der Liste steht. Ist ja auch mal was anderes.
Ja, also fand ich einen guten Beitrag, muss ich sagen.
Ja, schön. So, dann kommen wir mal zum nächsten Buch. Liebe Annika, was hast du mitgebracht? Wen hast du mitgebracht? Worum geht's?
Ja, ich habe jetzt hier dabei das Buch vom Verschwinden, ein Beitrag aus dem arabischsprachigen Raum, genauer gesagt von der palästinensischen Autorin Ibtisam Azem. Sie ist eine Autorin und Kurzgeschichtenschreiberin, hat unter anderem in Berlin gelebt. Jetzt lebt und arbeitet sie als Journalistin in New York. Und dieses Buch, das möchte ich einmal ganz kurz vorausschicken, das ist nämlich das Buch, was rausgekommen ist bei Robin und mir bei dem Booker-Quiz. Das hatten wir euch ja erzählt, da kann man so ein paar Fragen beantworten, da wird ein Buch vorgeschlagen. Das hatten wir beide als Antwort, deswegen haben wir es beide gelesen. Das heißt, wir können auch so ein bisschen gleich mal das Quiz mit beurteilen, ob das passend gewesen war. Also dieses Buch, das haben wir ja auch schon mal erwähnt, manchmal brauchen die Übersetzungen so ein bisschen, das ist hier auch der Fall, das ist ursprünglich im Arabischen im Jahr 2014 schon erschienen, ist aber dennoch aus tagespolitischen Gründen sehr, sehr aktuell. Es geht hier nämlich um das Zusammenleben von Juden, Jüdinnen und PalästinenserInnen in Israel. Dargestellt zum einen durch zwei Freunde, aber auch durch ganz viele kleine Beziehungen und vor allem durch eine Stadt Tel Aviv bzw. Jaffa, die alte Hafenstadt, die nach der Gründung Israels mit Tel Aviv verschmolz. Und in diesem Schmelztiegel leben unsere zwei Freunde, die hier so ein bisschen Protagonisten sind. Das ist zum einen der Palästinenser Allah und der Jude Ariel. Allah lernen wir vor allem durch Aufzeichnungen kennen, denn er führt nach dem Tod seiner Großmutter, zu der er ein sehr enges Verhältnis hatte, ein Journal, ja, in dem er so Berichte, Briefe an sie schreibt, Gedanken, gemeinsame Erinnerungen. Und wir erfahren dann natürlich auch viel vom Schicksal der Großmutter, und zwar zu Zeiten der Nakba. Das ist die Zeit, die Vertreibung und Flucht der arabischen Palästinenser während des Palästinakrieges 1947 bis 1948. 1949 und dem entstehenden Staat Israel. Damals wurden rund 700.000 Menschen vertrieben bzw. waren von der Enteignung ihres Landes, Eigentums und Besitzes unmittelbar betroffen und die Großmutter von Alaa war also eine davon. Sie war damals hochschwanger und ist mit ihrem Vater in Jaffa geblieben, während der Rest ihrer Familie nach Beirut in den Libanon geflüchtet ist. Und die Großmutter wurde dann, so heißt es hier im Buch, zu Fremden in ihrer eigenen Stadt im Gefängnis namens Jaffa. Also da wurde auch zum Beispiel wurden die arabischen Straßen umbenannt und so weiter. Und Ariel, der zweite Protagonist, der wohnt also im gleichen Haus. Der ist Journalist für eine US-Zeitung und hat Alaa über Bekannte kennengelernt. Die beiden sind halt Freunde, gehen ab und zu mal was trinken. Da wird auch heiß diskutiert. Und ja, auch an dem Abend, bevor die eigentliche Haupthandlung hier einsetzt, waren sie ein Trinken und am nächsten Morgen ist nichts mehr, wie es war. Denn am nächsten Morgen sind plötzlich alle Palästinenser aus Israel verschwunden. Also die sind einfach weg. Das wird in so verschiedenen kleinen Szenen, Vignetten geschildert. Da kommen halt Menschen nicht zur Arbeit, da fahren dann Busse nicht mehr. In Gefängnissen, wo gefährliche Menschen eingesperrt sind, da stehen auf einmal die Zellen leer. 4 Millionen Menschen sind also auf einmal verschwunden. Und ja, im Land herrscht so ein bisschen so eine Mischung aus Panik, Angst. Was steckt dahinter? Streiken die alle? Steht ein Angriff bevor? Ein Krieg? Man weiß es nicht. Auch Alaa ist natürlich weg, ist ja auch ein Palästinenser. Und Ariel sucht ihn, findet ihn aber nicht, entdeckt aber besagtes Journal an die Oma und liest das. Das heißt, wir bekommen weitere Einträge zu lesen. Das wechselt sich immer so ein bisschen ab mit dem Hauptplot. Und wir lernen mit Ariel zusammen also nochmal mehr über diesen Konflikt, über die Geschichte. Ariel, der eigentlich recht aufgeschlossen ist, größtenteils auch aufgeschlossen als seine eigene Familie, zum Beispiel was die Siedlungspolitik Israels angeht, merkt aber dennoch, dass er große Lücken im Wissen der Geschichte hat, auch von seiner Heimat. Und während er da halt dieses Journal liest, passiert im Hintergrund auch noch so weiteres. Zum Beispiel nutzt die rechte Regierung Israels dieses plötzliche Verschwinden nach der anfänglichen Panik zu ihren eigenen Zwecken und ruft ein neues Gesetz aus. Verschwundene sind Verschwundene, heißt das. Und wenn die Palästinenser nach 48 Stunden nicht zurückkehren, haben sie jegliches Rückkehrrecht verwirkt. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, 2014 ist das Buch geschrieben, aber ihr habt jetzt schon an der kurzen Zusammenfassung gemerkt, dass es wirklich aktueller denn je ist und es hilft auch wirklich gut, um den aktuellen Konflikt so ein bisschen besser zu verstehen und die Hintergründe. Inhaltlich macht es hier natürlich sehr viele Gegensätze auf, die nicht nur die offensichtlichen der beiden Juden versus PalästinenserInnen und so weiter, sondern auch sprachlich teilweise. Es gibt da viele Spiegelungen und auch Wiederholungen. Da wird auch nicht nur die Stadtgeschichte Tel Aviv, Jaffa immer wieder aus beiden Blickrichtungen erzählt, sondern auch mit Farben wird zum Beispiel gespielt, schwarz und weiß. Das hat mir, was mir gut gefallen hat, sind die, habe ich auch schon kurz erwähnt, die kleinen Vignetten, wo man also wirklich nochmal so kleine Eindrücke bekommt, nicht nur von den beiden Protagonisten, sondern auch von ganz unterschiedlichen Figuren, die im Israel leben und arbeiten und die Verbindungen zwischen Juden, Jüdinnen und PalästinenserInnen dort an ganz vielen verschiedenen Stellen. Es gibt dann auch zum Beispiel Kommentare in Radiosendungen, wo sich Leute auch völlig verschieden äußern. Also das ganze Buch, das will ich damit sagen, ist sehr ausgewogen und vielschichtig. Und es hat neben diesen Konflikten auch nochmal so eine weitere Spiegelung in sich, weil nämlich diese aktuelle Lage, die im Buch dargestellt wird, also dieses plötzliche Verschwinden und dieses neue Gesetz, was da ausgerufen werden soll, ja auch so ein bisschen die bereits erwähnte Nakba nochmal widerspiegelt, so ein bisschen 2.0. Das ist also ein schöner Kreis, den die Autorin da schließt. Ich bin sehr, sehr gespannt, glaube ich, mit Robin darüber zu diskutieren, der noch so ein paar andere Punkte gefunden hat. Möchte nur noch mal ganz kurz zu dem Buch, was ich vorhin vorgestellt habe, Small Boat, zurückgehen, weil auch hier in dem Buch vom Verschwinden taucht der Satz auf, wir hatten niemanden gezwungen zu gehen. Das fand ich irgendwie schon so ein bisschen unheimlich interessant, dass also wirklich dieser Kernsatz so ein bisschen sich hier in beiden Büchern wiederfindet. Natürlich hat mich das Ganze auch so ein bisschen, also dieses plötzliche Verschwinden oder dieses plötzliche Ereignis, was auch nicht weiter erklärt wird, noch so ein bisschen an die Stadt der Blinden erinnert. Also da ist schon einiges drin in diesem kleinen Büchlein, aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal hier so der erste Eindruck von mir. Ich habe es gern gelesen, aber es gibt wohl so ein paar Einschränkungen, da möchte ich jetzt mal mit Robin drüber sprechen. Wie fandest du es denn, Robin? Erzähl mal, bist du verschwunden? Nein, du bist noch da.
Nein, ich bin noch da. Also erstmal zu den positiven Sachen. Ne? Erstmal die Netze. netten Sachen, wo ich dir zustimmen kann, ist bei dem Plot. Also der Plot ist wirklich gut gestaltet. Man hat diese ganzen verschiedenen Perspektiven, die aufeinander einprasseln und wo man auch sieht, wie auch diese Jahrzehnte, ja, also diese Jahrzehnte währende Hass, wie der zustande gekommen ist und wie auch, wie schwierig das auch ist, für diese Parteien miteinander zu leben, die ja auch irgendwie in Koexistenz miteinander leben müssen und sich aber eigentlich gegenseitig nur noch auf den Geist gehen. Und also ich fand die Perspektiven sehr interessant, weil es ja auch immer wieder hin und her wechselt und man irgendwie bei beiden Perspektiven auch Punkte hat, wo man sagt, ja, das sehe ich jetzt nicht so, und Punkte, wo man sagt, ja, das sehe ich, das verstehe ich so, dass man das so sieht. Und das fand ich total interessant. Und auch, was du gesagt hast mit dieser verschwundenen Stadt Jafar, die einfach, ja, einfach weg ist, ne? Wo dann einfach Straßen umbenannt wurden, die komplett selber umbenannt wurde und dann die, die vorher da auch schon gewohnt haben, natürlich jetzt in einer ganz anderen Stadt leben, ne? Die auch nichts mehr mit ihrer vorherigen zu tun hat, wie so eine Klonstadt sozusagen, wo man alles ausgetauscht hat. Und diese Bilder fand ich total interessant gemacht und auch die Perspektiven und diese Vignetten, die du schon angesprochen hast, die sind sehr, sehr gut gestaltet und ziehen auch immer wieder mit in den Roman rein. Also da schon mal positiver Punkt. Und ich finde auch an sich diese ganzen Familiengeschichten und auch wie das erzählt ist, fand ich total interessant gemacht. Leider, und jetzt kommen wir hier mal zu dem Wasser, den ich jetzt ein bisschen in den Wein hier gießen muss, ist die Sprache meines Erachtens ein bisschen zu undynamisch, nennen wir es mal einfach, weil die nicht so richtig auf die Erzählstimmen meines Erachtens reagiert. Also wir haben dann immer diese unterschiedlichen Erzählstimmen, aber rein literarisch ändert sich sehr, sehr wenig oder sagen wir mal zumindest so wenig, dass ich zwischenzeitlich das Problem hatte, dass ich nicht mehr genau wusste, wer spricht jetzt eigentlich gerade. Also ich bin zwischenzeitlich ein, zweimal durcheinander gekommen. Das kann natürlich mal passieren, aber ich finde gerade bei so einem Projekt oder beziehungsweise bei so einem groß angelegten Roman mit so vielen Stimmen, da muss man dann schon ein bisschen Dynamik reinbringen, damit man dann vielleicht auch ein bisschen mehr versteht. Und was ich auch sagen muss, was mich wirklich, wirklich genervt hat, und das ist jetzt eigentlich nur ein persönlicher Punkt, so, ich glaube, da gibt es viele, die da überhaupt keinen Stress mit haben, und vielleicht rege ich mich jetzt hier auch, also vielleicht ist das jetzt mit Kanonen auf Spatzen schießen, aber diese ständigen Suggestivfragen, die dieses Buch stellt, das ist mir so tierisch auf die Nüsse gegangen, wirklich. Also ganz am Anfang jedes Mal irgendwie, ja, ist die Stadt schwarz oder weiß? Wissen wir überhaupt, was Liebe ist? Und dann, also da sind teilweise eine halbe Seite lang sind da Suggestivfragen drin oder so rhetorische Fragen oder was auch immer, die das Buch auch gar nicht beantwortet, die gestellt werden, um sozusagen den Plot voranzutreiben. Und sowas nervt mich immer tierisch, wenn dann eigentlich so diese schweren Probleme in Form dieser Fragen gestellt werden, die sich die Leute zwar selber nicht beantworten können, das verstehe ich schon, aber die ich mir auch nicht beantworten kann. Und dann, warum stehen die dann da? Also, das verstehe ich nicht. Und sowas, das hat mich, ja, wie gesagt, das ist nur so ein ganz kleiner Punkt, aber es hat mich voll abgenervt so ein bisschen. Aber insgesamt fand ich, es war jetzt nicht ein schlechtes Buch oder sowas. Ich finde so, es gibt so Ecken und Kanten, an denen könnte man ein bisschen feilen, sagen wir es mal so.
Da würde ich tatsächlich mit dir übereinstimmen, mit den Ecken und Kanten, an denen man so ein bisschen feilen kann. Also ich fand die Stimmen, zumindest sage ich mal so die beiden Hauptstimmen, dadurch, dass man ja bei dem einen immer in dieser Journalsprache war, also in dieser, ich schreibe einen Brief an meine Großmutterstimme und das andere eher so eine aktive Stimme, da hatte ich jetzt nicht so die Probleme. Aber ich weiß, was du meinst mit diesen Fragen, die nicht beantwortet werden können. Denke aber auf der anderen Seite auch wieder, das sind halt wirklich viele Fragen, die einfach nicht beantwortet werden können. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen Methode oder gehört vielleicht so ein bisschen dazu. Vielleicht ist das der Frust,
ja, auch ab und den man, an
den man
okay
erleben
gewesen
muss. Genau.
Ab und an wäre auch okay gewesen, aber nicht eine halbe Seite lang.
Okay, ich glaube, das ist so ein bisschen der Frust, den man vielleicht ertragen muss, weil es da so ist. So rede ich es mir jetzt schön, aber ich verstehe, dass das gut und ja, vielleicht dann an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen zu viel war. Aber ich möchte noch mal kurz, du hast das ja auch noch mal erwähnt mit dieser Vielschichtigkeit und diesen Vignetten. Man weiß ja wirklich immer nie, genau wie du das gesagt hast, hatte ich das auch dieses Gefühl. Wer sind die Guten, wer sind die Bösen? Das meinte ich halt auch so mit so schön vielschichtig und ausgewogen. Dass ja selbst Ariel, der da auch viel über seine Geschichte nachdenkt, sein Großvater war ein Jude, der aus England geflüchtet ist sozusagen. Und da weigert er sich, den quasi als Kolonialherrin zu sehen oder der Land kolonialisiert hat. Aber überhaupt diese Gedanken, dafür wird er ja quasi schon angefeindet. Also das ist wirklich hier ein Drahtseilakt, den, genau wie du es gesagt hast, wahrscheinlich die Menschen, die dort leben, jeden Tag vollführen. Und deswegen finde ich, ist es wirklich ein guter Beitrag, um da ja so ein bisschen Vielschichtigkeit auch in die Diskussion reinzubringen, die ja manchmal teilweise an einigen Stellen doch sehr festgefahren scheint. Also das hat die Autorin wirklich gut gemacht, auch wenn oder gerade weil das Buch schon 11 Jahre alt ist. Also das finde ich wirklich sehr, sehr faszinierend. ich glaube, wir sind da im Großen und Ganzen einer Meinung eigentlich doch, Robin,
ja,
oder nicht?
Ja, würde ja. ich auch schon Ach, sagen, ja.
Wenn das mal immer alles so einfach wäre auf der Welt, wie wir ja, uns beiden.
Liebe Annika, dann erzähl uns doch noch mal schnell, wo und für wie viel man sich das besorgen kann.
Sehr gern, das mache ich. Das Buch vom Verschwinden, das gibt's nämlich auch schon auf Deutsch, von Iptisan Acem, wie gesagt. Die deutsche Übersetzung von Joel Laszlo ist erschienen im Lenos Verlag, kostet im Hardcover 20,05 €, im Taschenbuch 18 € und im E-Book 15,99 €. Und die englische Übersetzung, die jetzt für den International Booker nominiert hat, ist von Sinan Anton.
Sehr schön. Damit kommen wir zum letzten, but sicher not leasten Buch. Maike, Bühne frei für dich.
Ja, aber Robin, vielleicht ist Buch. Es schon das liebste Buch. Schauen wir mal.
Sie hat gespoilert.
The Shade. Wir kommen nun zu einem Buch, das ebenfalls auf der Shortlist steht. Also Antritt gegen Knaller wie Under the Eye of the Big Bird oder Small Boat. Nämlich Vincenzo Latronicos Perfection gibt es auch schon auf Deutsch. Heißt, wenig überraschend, Die Perfektionen. Und dieses Buch triggert diesen Podcast bis zum Anschlag, denn es ist ein Berlin-Roman, ein Genre, das aus unserer Sicht seit mindestens 50 Jahren ja viel zu klein ist, viel zu klein. Brauchen noch mehr Berlin-Romane, Ironie off. Hier haben wir die Geschichte zweier junger Italiener, die nach Berlin ziehen, um dann dort nicht zu wohnen. Was meine ich damit? Tom und Anna heißen die auch noch. Die verbringen kaum Zeit mit Deutschen. Die sprechen hauptsächlich Englisch und sind Teil einer fluiden Gemeinschaft von Expats, die ihre Nachrichten aus internationalen Quellen bekommen und ein Stück weit auch immer in Italien verbleiben durch ihre Social-Media-Feeds. Sie wohnen also in gewisser Art und Weise im digitalen Raum zwischen den Welten. Interessant ist hierbei, sie kommen in Berlin an, während der Berlin-Hype, der jetzt mittlerweile ja non-existent ist, aber noch auf dem Höhepunkt ist, nämlich nach dem Fall der Berliner Mauer, als die Stadt noch groß und voller Möglichkeiten schien. Sie erleben dann aber immer mehr die Gentrifizierung und natürlich das eigene Alter. Das heißt, diese Umbruchsphasen des Anfangs, die historische Umbruchsphase der Stadt und auch die Umbruchsphase dieser jungen Menschen von der Ausbildung hin ins Berufsleben, also das Erwachsenwerden, diese beiden Umbruchszeiten, die vergehen beide, was zu einer gewissen Orientierungslosigkeit führt und die beiden jagen dann ihrer Jugend nach in Portugal und später in Sizilien. Latronico weiß, wovon er spricht. Er ist selber ein Italiener, der nach Berlin gezogen ist. Und wie gesagt, also das ist mir alles ein bisschen zu viel Mitte. Ich mache ein Projekt Latte Macchiato, aber eben mit Expats. Also dass die zwei nicht noch Paul und Marie heißen, ist wirklich alles nur aus Schwaben kommen am besten. Es ist eigentlich ist das Ganze ja eine Variante der Paul und Marie aus Schwaben ziehen nach Mitte Nummer. Nur die kommen hier eben aus Italien. Das sind recht generische Charaktere. Es hat zu wenig Dynamik. Alles ist sehr stark übererklärt, damit wir auch diese Umbruchsthematik und dieses Leben im digitalen Raum und abgeschnitten sein von der Kultur, in die man sich physisch begibt. Das ist exzessiv beschrieben, damit wir es auch ja verstehen. Dann dieser geschnittene Dialog, das ist mir zu wenig subtil. Es hat im Gegensatz zu Reservoir Bitches, dem man jetzt auch keine übermäßige Subtilität vorwerfen kann, fehlt ihm halt die Selbstironie. Es ist vollkommen ironiefrei, es ist nicht spielerisch und das macht die ganze Sache ein bisschen schwer erträglich für mich. Das ist übrigens auch, wir haben jetzt schon einige Bücher gehabt, die Anspielungen sind auf andere Texte. Auch hier haben wir eine Anspielung auf Georges Perecs Les Choses. Da geht es auch in diesem Fall um die 60er und Materialismus und Kapitalismus und zwei Freelancer, die politisiert werden in der Situation, die sie erleben. In Pereks Fall ist es der Algerienkrieg. Hier spielt dann auf einmal, Achtung, Small Boat lässt grüßen, wieder die Flüchtlingskrise eine Rolle, die hier aber eher erscheint als ein weiteres Projekt, das man nutzen kann, um digitale Selbstdarstellung zu betreiben. Also ihr merkt schon, da sind viele Ideen drin, die an sich sehr interessant sind, die wirklich zu einem spannenden Roman führen könnten. Aber wenn wir ja schon bei literarischen Verweisen sind, ist mir das zu viel Brechts episches Theater. Also zu viel pädagogischer Impetus. Ich gebe euch jetzt hier ein Tableau und dann lernt ihr bitte alle daraus, was mein kleines Narrativ euch hier sagen möchte. Das hat mir zu wenig Leichtigkeit, zu wenig Charme, zu wenig Esprit, zu wenig Tiefe. Ich bin hier immer noch bei Kraftklub. Ich will nicht nach Berlin. Ich weiß nicht, warum das auf der Shortlist steht. Es tut mir herzlich leid. Also wenn ihr das jetzt hört und das Ding hat gewonnen, dann lache ich ganz ehrlich.
Maike, ich hab einen möglichen Ansatzpunkt vielleicht.
Jetzt bin ich interessiert.
Ja, pass auf. Ich habe gesehen, es wurde ja von Sophie Hughes übersetzt. Ja. Ins Englische. Und die übersetzt ja unter anderem auch die von uns sehr geschätzte Fernanda Melchior. Vielleicht liegt es an der Übersetzung. Vielleicht hat die hier das Züngelchen an der Waage sozusagen ausgemacht.
Du wirst von mir kein schlechtes Wort über die wunderbare Sophie Hughes hören, aber die kann ja auch nur übersetzen, was der Latronico da geschrieben hat. Und das ist für mich das Problem.
Okay, da will ich jetzt gar nicht sagen, wer weiß, wie das Original war. Das verkneife ich mir jetzt, habe ich nie gesagt, habe ich nie gehört.
Ihr könnt euch jedenfalls auch die deutsche Übersetzung organisieren. Vincenzo Latronicos Die Perfektion in einer Übersetzung von Verena von Koskull ist erschienen bei unseren FreundInnen von Klaassen. Da kostet das gebundene Buch 22 Euro. Es gibt sogar schon im Taschenbuch. Da kostet es 14,99 und die keimfreie E-Book-Edition 11,99.
Sehr schön. Damit sind wir leider wie immer am Ende der Folge angekommen.
Ah. Oh.
Ja, nicht verzagen, Leute. Wir sind ja in 2 Wochen wieder da. Da haben wir wieder 3 tolle Neuerscheinungen mit dabei. Und bis dahin bleibt uns eigentlich nur zu sagen, lest was Gutes, bleibt gesund und bleibt so cool, wie ihr seid. Wir dürfen euch das Tschüss erwähnen.
Tschüss.
Tschüss.